Wenn eine Bewegung von Gott ausgeht, ist sie oft größer als die Pläne der Beteiligten. Die ersten Jünger wollten das Evangelium zunächst in den Grenzen ihrer eigenen Tradition halten, doch Verfolgung, unerwartete Boten und neue Gemeinden führten sie Schritt für Schritt über diese Grenzen hinaus. In dem, was zwischen Jerusalem, Judäa, Samaria und Antiochia geschieht, lässt sich eine Linie erkennen. Gott lenkt alles so, dass das Zeugnis von Christus zu den Nationen gelangt, ohne dass die Einheit des Leibes verloren geht. Die Hand des Herrn in der verborgenen Ausbreitung. Wenn die Apostelgeschichte von der Zerstreuung der Gläubigen nach der Verfolgung über Stephanus berichtet, wirkt zunächst alles wie ein Bruch. Eine junge, lebendige Gemeinde in Jerusalem wird auseinandergerissen, Familien müssen fliehen, vertraute Strukturen lösen sich auf. Doch der Geist Gottes kommentiert diese äußere Katastrophe mit einem stillen Satz: Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Hinter dem Druck der Geschichte steht eine andere Hand, eine Hand, die führt und lenkt. Was nach menschlicher Wahrnehmung wie ein Rückschlag aussieht, wird in Gottes Ratschluss zu einem Werkzeug, damit das Wort hinausgetragen wird und die Verheißung des Herrn Wirklichkeit gewinnt: Ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Die Wege sind hart, aber sie stehen unter einem sanften, unbeirrbaren Regiment. Es lag in Gottes Souveränität, dass die Zerstreuung der Gläubigen von Jerusalem in andere Orte durch die Verfolgung zur Ausbreitung des Evangeliums führte, damit das Wort des Herrn in 1:8 erfüllt würde. In diesem Licht bekommt die Not eine neue Kontur. Die Gläubigen, die bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia verstreut werden, sind keine Getriebenen des Zufalls, sondern Träger eines verborgenen Auftrags. Zunächst sprechen sie nur zu Juden, ihre Traditionen wirken wie enge Ufer, die den Fluss begrenzen. Doch Gott ist weiter als ihre Sicht. Er gebraucht einige namenlose Brüder aus Zypern und Kyrene, die den Mut haben, in Antiochia auch Griechen anzusprechen. Kein spektakulärer Titel begleitet sie, kein Amt wird genannt, nur die Bemerkung: Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zum Herrn. Diese Hand ist die unsichtbare Verbindungslinie durch alle Sprünge der Geschichte hindurch, sie bereitet Menschen vor, öffnet Türen, verbindet Orte, lässt aus Verfolgung eine Bewegung, aus Zerstreuung eine Ausbreitung werden. Wer sein eigenes Leben in diesem Licht wiedererkennt, entdeckt auch in Umwegen, Brüchen und schmerzhaften Übergängen Spuren derselben Hand. Das nimmt der Drangsal nicht ihren Ernst, aber es schenkt einen stillen Mut: Nichts ist vergeblich, wenn der Herr seine Hand nicht zurückzieht, und selbst das, was wir nicht verstehen, kann in seinem Strom zur Quelle für andere werden. Gerade dass die entscheidenden Werkzeuge oft namenlose Gläubige sind, macht Mut. Der Lauf des Evangeliums hängt nicht an einigen wenigen bekannten Persönlichkeiten, er ist an das stille, treue Reden vieler geknüpft, die einfach da, wo sie sind, von dem Herrn Jesus sprechen. In Antiochia beginnt ein neuer Abschnitt der Geschichte nicht mit einem Konzil, sondern mit einfachen Zeugen. Gott nimmt den Widerstand gegen Stephanus nicht zum Anlass, sein Werk zurückzuziehen, sondern vertieft und verbreitert es. So entsteht in der Spannung von Verfolgung und Führung ein innerer Raum der Zuversicht. Kein Widerspruch, keine Begrenzung und keine Tradition kann die Bewegung des auferstandenen Christus dauerhaft einschnüren. Die Hand des Herrn bleibt die tragende Wirklichkeit, und wer sich ihr überlässt, darf inmitten äußerer Unsicherheit eine tiefe, leise Gewissheit finden: Der Strom Gottes reißt mich nicht fort, er trägt mich in seine Richtung, auch dann, wenn ich seinen Lauf erst im Rückblick erkenne. Doch ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Die Geschichte der Zerstreuung lehrt, dass Gottes Leitung oft hinter den Ereignissen verborgen bleibt, bis wir sie im Licht seines Wortes deuten. Wer seine Biografie mit Apostelgeschichte 8 und Apostelgeschichte 11 im Herzen liest, beginnt Übergänge, Verluste und unerwartete Wege nicht nur als Bedrohung, sondern auch als mögliche Stationen der Ausbreitung Gottes zu sehen. Das schenkt eine Haltung stillen Vertrauens: Ich muss nicht jede Wendung verstehen, um mich der Hand des Herrn anzuvertrauen. Es genügt, zu wissen, dass sein Ratschluss weiter reicht als mein momentaner Horizont und dass er selbst aus Zerstreuung Frucht für sich hervorzubringen vermag. Die Gnade Gottes sichtbar in der Gemeinde. Als Barnabas nach Antiochia kommt, fällt sein Blick nicht zuerst auf Organisation, Strukturen oder Zahlen. Es heißt von ihm, der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Gnade ist in seinem Verständnis nicht in erster Linie eine richtige Lehre, sondern eine sichtbare Wirklichkeit. Man kann sie sehen, weil sie sich im Leben der Gläubigen verkörpert. Wo Menschen sich zum Herrn hinwenden, wo alte Grenzlinien, jüdisch und griechisch, in Christus überwunden werden, wo eine neue, sanfte Kraft Herzen ausrichtet, da wird Gnade wahrnehmbar. Sie hat ein Gesicht, eine Atmosphäre, eine Geschichte vor Ort. Antiochia ist dafür ein frühes Zeugnis, aus der Unsicherheit der zerstreuten Geschwister entsteht eine Gemeinde, in der Juden und Griechen gemeinsam den Herrn anrufen, und dieser Raum trägt den Duft von etwas, das nicht aus menschlicher Anstrengung hervorgebracht werden kann. An anderer Stelle haben wir darauf hingewiesen, dass Gnade Gott im Sohn als unser Genuss ist. Diese Gnade ist der auferstandene Christus, der zu dem lebengebenden Geist wird, um den verarbeiteten Gott in der Auferstehung in uns hineinzubringen, damit er unser Leben und unsere Lebensversorgung ist, so dass wir in der Auferstehung leben. Daher ist Gnade der dreieine Gott, der für uns zum Leben und zu allem wird. Im Hintergrund steht die tiefe neutestamentliche Einsicht, Gnade ist der dreieine Gott selbst, der im auferstandenen Christus durch den lebengebenden Geist in die Gläubigen tritt, um ihr Leben und ihre Lebensversorgung zu sein. Der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Wo dieser Geist Raum bekommt, wird Gnade konkret, im veränderten Umgang miteinander, in der Bereitschaft zu vergeben, in der inneren Freiheit, die eigenen Ressourcen nicht festzuhalten, sondern zum Aufbau anderer einzusetzen. Barnabas, von dem es heißt, er sei ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens, wird selbst zu einem lebendigen Ausdruck dieser Gnade. Er kommt nicht als Kontrolleur, sondern als Diener dessen, was Gott bereits wirkt. Er ermutigt alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Gnade ruft nicht zu oberflächlicher Gemütlichkeit, sondern zu einer entschlossenen Bindung an den Herrn, die aus der Erfahrung seiner Güte wächst. Dass dieselbe Gemeinde später die Not der Geschwister in Jude wahrnimmt und senden will, je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, ist die Fortsetzung dieser Geschichte der Gnade. Nicht Programm, sondern geteiltes Leben führt dazu, dass Antiochia freigebig wird. Gnade bleibt nicht in der Sphäre persönlicher Innerlichkeit stehen, sondern drängt zur solidarischen Liebe. Sie verbindet Regionen, überbrückt wirtschaftliche Unterschiede und macht die Gemeinde in Antiochia zu einem Strom, der andere erfrischt. In all dem wird deutlich, wo Gnade wirklich erlebt wird, entsteht eine Gestalt des Leibes Christi, in der Christus selbst sichtbar wird, in der Art, wie Menschen leben, geben, dienen, ertragen und einander Raum lassen. Das gibt Hoffnung für jede heutige Gemeinschaft, wir sind nicht auf die Summe unseres guten Willens angewiesen, sondern dürfen darauf vertrauen, dass der Herr auch unter uns seine Gnade so sichtbar macht, dass man sie sehen, spüren und kosten kann. Darum liegt eine stille, aber kräftige Ermutigung in der Szene von Antiochia. Wenn Barnabas die Gnade Gottes sieht, erkennt er in einer noch unvollkommenen, jungen Gemeinde bereits das Werk des dreieinen Gottes. Er ruft sie nicht in erster Linie dazu, mehr zu leisten, sondern tiefer bei dem Herrn zu bleiben, aus dessen Fülle sie leben. Gnade heißt, Gott selbst ist in Christus unser Anteil, unser Atem, unsere Kraft. Wo dies zur inneren Gewissheit wird, muss Gemeindeleben nicht aus äußerem Druck und ständiger Selbstoptimierung bestehen. Es kann ein Raum werden, in dem Gottes Gegenwart trägt, korrigiert, tröstet und bevollmächtigt. Wer sich neu an diese Gnade erinnert, gewinnt Mut, auch in kleinen, unscheinbaren Ausdrucksformen auf den Herrn zu achten, in einem Wort der Ermutigung, in einer versöhnten Beziehung, in einer geteilten Last. All das sind Spuren derselben Gnade, über die Barnabas sich freute, und sie lassen ahnen, was der Herr noch alles zu wirken vermag, wenn eine Gemeinde in dieser Gnade bleibt. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und ermahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Die Szene in Antiochia lädt dazu ein, Gnade nicht auf ein theologisches Stichwort zu reduzieren, sondern sie als die konkrete Gegenwart des dreieinen Gottes im gemeinsamen Leben zu verstehen. Wo Christus als Leben und Lebensversorgung erlebt wird, gewinnen Worte, Gaben und Gabenverzicht, Geben und Nehmen ein anderes Gewicht. Das entlastet von der Versuchung, Gemeinde vor allem über sichtbare Erfolge zu definieren, und richtet den Blick auf das, was Barnabas suchte, auf die Spur der Gnade Gottes mitten in einer unvollkommenen Realität. Wer so schaut, findet Anlass zur Dankbarkeit und zur Hoffnung und kann mit einem entschlossenen, aber entspannten Herzen bei dem Herrn verharren, aus dessen Gnade alles weitere wächst. Ein Strom, ein Leib, die Vorbereitung des Paulus. Die Gestalt des Paulus tritt nicht schlagartig und isoliert in die Geschichte ein. Er ist kein Solitär neben Petrus, sondern ein von Gott sorgfältig vorbereitetes Gefäß innerhalb derselben göttlichen Stromlinie. Noch während Stephanus in Jerusalem sein kraftvolles Zeugnis gibt und unter Steinen stirbt, steht Saul dabei und hört. Die Worte, die er damals bekämpft, werden in ihm zu einem verborgenen Same. Auf dem Weg nach Damaskus bricht dieser Same auf, als ihn ein Licht aus dem Himmel umstrahlt und eine Stimme ihn beim Namen ruft: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Der Auferstandene identifiziert sich mit seinem Leib, wer die Gemeinde verfolgt, verfolgt Christus selbst. In dieser Offenbarung liegt der Kern von Paulus' späterem Dienst am Leib Christi. Sein Auftrag entsteht aus der Begegnung mit dem einen, der Haupt und Leib untrennbar miteinander verbunden hat. Was Saul betrifft, so war Gott souverän darin, ihn als ein weiteres Gefäß vorzubereiten, um seine neutestamentliche Ökonomie in die heidnische Welt hineinzutragen. Gott wusste, dass er ein solches Gefäß bereiten musste. Doch der Herr bindet Paulus nicht nur an sich, sondern führt ihn zugleich in die konkrete Gemeinschaft der Gläubigen hinein. In Damaskus ist es Ananias, ein einfacher Jünger, der ihm die Hände auflegt, damit er sehend werde und mit Heiligem Geist erfüllt werde. In Jerusalem ist es Barnabas, der sich seiner annimmt, ihn zu den Aposteln führt und für ihn einsteht. Später sucht Barnabas Saul in Tarsus auf und bringt ihn nach Antiochia, wo sie ein ganzes Jahr lang gemeinsam die Gemeinde lehren. Schließlich spricht der Heilige Geist in Antiochia: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Alles geschieht im Rahmen der örtlichen Gemeinde, in einem Gefüge aus Propheten, Lehrern und Geschwistern, die beten und fasten. So wird sichtbar, es gibt nicht zwei konkurrierende Linien, hier Petrus in Jerusalem, dort Paulus als Einzelgänger, sondern einen Strom, in dem verschiedene Dienste ineinander greifen. Die Einheit dieses Stromes ist nicht das Produkt menschlicher Absprachen, sondern Ausdruck der souveränen Führung Gottes. Er gebraucht die Verfolgung in Jerusalem, um die Grenze nach Samaria und weiter nach Antiochia zu öffnen. Er benutzt die Verkündigung und den Märtyrertod des Stephanus, um Sauls Herz anzurühren. Er führt durch Ananias und Barnabas die Fäden zusammen, so dass Paulus nicht neben, sondern im Leib Christi steht. Wenn der Herr zu Ananias sagt: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Söhne Israels zu tragen, dann ist damit zugleich gesagt: Dieses Gefäß steht nicht außerhalb dessen, was ich bereits tue, sondern wird den bestehenden Strom erweitern. Der eine Leib bleibt die tragende Realität, während seine Glieder unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Hintersichtig betrachtet, liegt in dieser Geschichte eine große Ermutigung für das Verständnis von Berufung und Dienst. Paulus wird nie losgelöst von konkreten Beziehungen geführt, seine Lehrautorität wächst im Kontext von Gemeinde, Korrektur, Fürsprache und gemeinsamer Sendung. Damit wird deutlich, die Einheit des Leibes Christi bewahrt, dass neue Initiativen und neue Felder nicht zur Konkurrenz mit dem Bestehenden werden, sondern zur Ergänzung. Viele Wege, eine Linie, viele Gaben, ein Leib. Wer sich in diese Linie stellt, muss weder seine Besonderheit verleugnen noch um seine Stellung kämpfen. Es reicht, in der inneren Gewissheit zu leben, dass der Herr derselbe ist, der in Jerusalem begonnen, in Antiochia vertieft und in der Heidenwelt ausgebreitet hat, und dass er auch heute seine Gefäße so führt, dass sie nicht isoliert glänzen, sondern gemeinsam den Reichtum Christi widerspiegeln. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Der Herr aber sagte zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Söhne Israels zu tragen. Die Geschichte des Paulus macht deutlich, dass Gottes Führung immer beides umfasst, eine persönliche Begegnung mit Christus und eine Einbettung in den Leib. Berufung ist kein Freibrief zur Unabhängigkeit, sondern ein Ruf in die Einheit hinein. Wer dies erkennt, kann neue Entwicklungen, Dienste und Akzente nicht als Bedrohung der eigenen Stellung deuten, sondern als Erweiterung des einen Stromes, den Gott seit Jerusalem, Judäa und Samaria bis Antiochia und weiter fließen lässt. Diese Sicht befreit zu dankbarer mit Freude am Wirken Gottes durch andere und zu einem Dienst, der nicht sich selbst ins Zentrum stellt, sondern den einen Leib Christi, in dem der Herr seine Herrschaft ausübt. Herr Jesus Christus, du lenkst die Geschichte deiner Gemeinde durch Verfolgung, Zerstreuung, Schwachheit und Gnade hindurch, damit dein Evangelium die Menschen erreicht, die du liebst. Danke, dass du auch unser Leben in den einen Strom deines Wirkens stellst und uns in den Leib einfügst, den du mit deiner eigenen Hand bewahrst. Stärke in uns das Vertrauen, dass deine Hand auch dort wirkt, wo wir nur Druck und Begrenzung sehen, und lass deine Gnade in unserem Alltag sichtbar werden in einem veränderten Leben, in treuer Liebe zueinander und in echter Einheit. Erhalte uns in der Demut, nicht eigene Strömungen aufzubauen, sondern mit allen, die zu dir gehören, aus einer Quelle zu leben und in einem Leib zu stehen. Fülle uns neu mit deinem Heiligen Geist, damit wir deinen Namen tragen, dein Leben widerspiegeln und deine Herrlichkeit bezeugen, bis dein Strom alle Grenzen überwunden hat. Amen.